Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Gast, mit dem wir uns ein wenig über seinen Lebensweg und wie er dazu gekommen ist, was er heute macht, unterhalten. Bevor wir das allerdings tun, bin ich wie immer an dieser Stelle latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Kollegen. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, moin moin, danke, mir geht's gut. Hallo Marc, hallo Jakob. In unserer Interviewreihe haben wir in der Vergangenheit schon viele Juristen und auch ITler zu Gast gehabt. Heute weder noch. Bei unserem Gast steige ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch bei seinem Werdegang, aber dazu ist er ja hier, um uns darüber zu berichten. So viel kann ich aber schon mal sagen, er ist unter anderem Referent für KI-Themen, zum Beispiel bei der IHK Düsseldorf, da haben wir uns auch kennengelernt. Am besten berichtet er uns jetzt selbst darüber, was er in dem weiten und spannenden Feld der künstlichen Intelligenz alles so macht und wie er dorthin gekommen ist. Herzlich willkommen, Jakob Özgades-Tjung.
Ja, vielen Dank, Michael. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich hatte auch das Vergnügen, dich ja auch mal zu interviewen in einem meiner Podcasts. Freue mich immer über dieses Medium und auch mit dir, Marc, dich heute kennenzulernen. Freue mich auf den Austausch. Dankeschön.
Wunderbar. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir fangen ja immer so ein bisschen in der Historie an. Ich gehe jetzt einfach mal dahingehend. Irgendwann hatte der junge Jakob Abitur und wusste schon, ich will irgendwann mal KI-Manager trainieren bei der IHK.
Nicht ganz.
Was hattest du quasi, nachdem du das Abitur, das reife der Zeugnis in der Hand hieltst, für dich so selber so als die nächsten Schritte dir überlegt, gedacht?
Also für mich war es klar, ich will als Redakteur arbeiten, als Journalist arbeiten. Mhm. Da habe ich auch hingearbeitet. Also nach dem Abi war das für mich deutlich. Ich habe mit vielen Redakteuren geredet, mit vielen Journalisten. Die haben mir empfohlen, bloß keinen Journalismus zu studieren, sondern in die Praxis zu gehen und Praktika zu machen. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht, sei es jetzt bei Tageszeitungen oder beim Fernsehen, wo ich dann kurzzeitig mal gearbeitet habe. Und im Studium dann auch immer wieder journalistische Tätigkeiten gemacht, mit der Jugendpresse Deutschland sehr viel gearbeitet. Das war tatsächlich, das ist ganz spannend, mit der Jugendpresse hier in NRW, in Düsseldorf, bin ich auch wieder in Austausch. Diesmal aber als Dozent tatsächlich. Aber ich war sehr viel als Teilnehmer auch unterwegs bei denen. Und ja, das mit künstlicher Intelligenz hat sich erst bei mir 2017 entwickelt.
Okay, also, da kommen wir gleich mal dahin. Ja. Aber fangen wir erstmal bei dir an. Was hat dich denn dazu angetrieben zu sagen, ich will, also alle haben dir davon abgeraten, Journalist zu werden, wenn ich das richtig verstanden
zu
habe.
Studieren. Oder
zumindest zu studieren.
Ja.
Aber was hat dich denn überhaupt angetrieben, dich mit Journalismus zu beschäftigen oder das werden zu wollen?
Also ich bin ein sehr großer Fan von Visualisierungen und auch Niederschreiben von Zielen. Und ich habe mir einfach ein Wochenende mir Gedanken gemacht, was will ich mit meinem Leben anfangen? Mhm. Und habe einfach notiert, was macht mir Spaß? Und das war einmal Reisen, das war zum einen Schreiben, es war der Austausch mit Leuten, das Führen von Interviews, also der Austausch, der Dialog. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es Berufe in den Bereichen? Heute würde ich wahrscheinlich ChatGPT fragen. Damals habe ich einfach mich auf die Suche, einfach eine klassische Recherche gemacht. Lesen war auch mit dabei auf dieser Liste. Also ich habe auch gern gelesen, nach wie vor lese ich gerne. Und dann kam ich zu dem Berufsbild oder zum Beruf Journalismus.
Aber okay, ich muss da Markus Lanz-mäßig mal nachhaken. Warum schreiben? Hast du quasi eine familiäre Vorbelastung dahingehend sozusagen? Also irgendwie Eltern oder Großeltern mal in dem Bereich? Oder bist du schulisch gefördert worden dahingehend? Weil ich finde, das ist ja jetzt nicht so die klassische Tätigkeit, die man auf dem 0815-Gymnasium nahegelegt bekommt.
Ja, sehr guter Punkt. Ich hatte eine ganz gute Deutschlehrerin, die mich da gefördert hat. Mhm. Silvia Engel hieß sie. Und
Grüße gehen raus.
die hat das, sag ich mal, forciert. Ich war auch bei der Schülerzeitung. Das war auch so ein Thema. Und dann hat sich das so entwickelt. Und sie hatte auch einen journalistischen Background. Also sie hat auch als Journalistin gearbeitet und hat da mir einfach Tipps gegeben. Mhm. Und dann fing das eigentlich mit dem ersten Praktikum an, tatsächlich bei der Tageszeitung in meiner Heimatstadt Hof. Und das war so das erste Puzzlestein, sag ich mal. Und daraus haben sich ganz viele andere Möglichkeiten noch ergeben.
Okay, jetzt hast du dich jetzt quasi, hat man dir gesagt, okay, Journalist, okay. Jetzt hast du gesagt, okay, ich will Journalist werden, aber ich will nicht Journalismus studieren, was man ja an einigen Hochschulen kann, sondern du hast dann gesagt, nee, ich studiere jetzt was anderes. Was war das in deinem Fall?
Politik und Geschichte.
Politik und Geschichte. Und wo hast du das dann studiert?
Uni Trier, Universität Trier.
Jetzt, wenn man sich in Deutschland so ein bisschen auskennt, Hof und Trier, das ist jetzt sehr östlich nach sehr westlich. Also,
ja. Ich finde eure Fragen super. Finde ich echt toll gerade. Also jetzt nur so als Zwischenkommentar. Okay, also für mich war klar, ich will raus aus Bayern. Das war für mich eindeutig.
Das lassen wir mal so stehen.
Ja, das war halt irgendwie nicht, weil ich irgendwie eine schlechte Kindheit hatte oder sowas, sondern mich hat das dieses Bayern-Ding so ein bisschen gestört. Ich hatte eine super Kindheit, ich hatte einen super Taekwondo-Verein, Sportverein, wo ich aktiv war, der mich gefördert hat. Es war alles super, aber ich wollte raus aus Bayern, um einfach neue Dinge zu lernen und hatte auch Berlin oder Hamburg auch im Visier. Letztendlich wurde es halt Trier, einfach wegen Studium, also wegen der Zusage. Mhm. Und dann war es das halt mit Trier und dann habe ich das durchgezogen.
War das noch ZVS-Vergabe damals? Ja. Oder war das bei dir schon nicht mehr die zentrale Vergabestelle für Studienplätze?
Ich kann dir das gar nicht beantworten. Das ist ja ewig her, 2009. Ja.
Ja, weil bei dieser ZVS-Vergabe war es in der Tat so, dass je nachdem, welche Kriterien man erfüllte und wo man die erste Zusage bekam, musste man dann eben schon mal ein bisschen weiter reisen oder kam nicht dahin, wo man eigentlich hin wollte. Deswegen dachte ich, wäre quasi der ZVS geschuldet gewesen, dass es dann ausgerechnet Trier geworden ist. Aber okay, ich glaube 2008, 2009 war das, glaube ich, nicht mehr mit ZVS.
Keine Ahnung.
Ich weiß, keine Ahnung.
Okay, jetzt bist du in Trier, hast ja, wie du gerade gesagt hast, dann während deines Studiums schon noch weitere journalistische Praktikas gemacht. Aber irgendwann hat man ja dann mal, sagen wir mal, den Studienabschluss in der Hand und dann ist ja irgendwann auch mal der Punkt, wo man sagt, ich will jetzt eigentlich nicht mehr als Praktikant arbeiten, sondern ich will jetzt eigentlich mit dem, was ich gelernt habe, was ich auch ein bisschen kann, jetzt richtig arbeiten und auch vielleicht auch mal richtiges Geld verdienen. Wie waren denn dann deine ersten weiteren Schritte nach dem Studium?
Ja, also ich würde vielleicht korrigieren. Ich habe damals, also in Trier habe ich nicht als Praktikant gearbeitet. Ich war als Freier dann beschäftigt bei lokalen Medien. Und ich habe die Pressearbeit zum Beispiel, also Taekwondo ist auch so ein, sage ich mal, roter Faden in meiner Biografie. Ich habe damals dann die Taekwondo-Abteilung zusammen mit meiner Frau aufgebaut und war dann auch so Pressesprecher, hatte den Kontakt mit der Presseabteilung, mit den Presseabteilungen oder den Medien vor Ort. Genau, das war so ein Punkt und auch so Nebentätigkeiten noch darüber hinaus. Ja, also gegen Ende des Studiums war dann die Frage, okay, also dann meine Freundin, beziehungsweise heute meine Frau, wir haben uns die Frage gestellt, okay, wollen wir jetzt hier in Trier bleiben? Die Antwort lautete nein, definitiv nicht. Wir wollten in eine größere Stadt. Und sie hatte damals schon einen festen Job. Und sie hat gesagt, okay, bewirb dich einfach und wir finden dann gemeinsam eine Lösung oder ziehen gemeinsam dann um. Und dann habe ich mich beworben in die größeren Städte in der Umgebung. Auch übrigens Luxemburg war auch mit dabei, weil die medientechnisch auch ganz spannend sind von Trier aus. Aber letztendlich wurde es dann Hamburg und der Grune und Jahr Verlag, wo ich dann tätig war als Online-Redakteur. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir zusammen nach Hamburg. Und meine Frau hat damals dann auch einen neuen Job in Hamburg dann gefunden, hat zeitgleich mit mir angefangen. Das war auch, also neben Umzug und Ähnlichem hat sie sich noch beworben on top und hat auch eine passende Stelle gefunden und hat am selben Tag wie ich angefangen.
Okay, jetzt hast du als Online-Redakteur bei Gruner und Jahr gearbeitet. Hilf mir mal so ein bisschen, ich will es mir mal ganz gerne vorstellen. Jetzt ist Gruner und Jahr natürlich ein Riesenhaus mit relativ vielen Leuten, aber natürlich auch in einer Situation, und das ist ja auch heute noch viel stärker als vielleicht vor 10 Jahren, aber auch vor 10 Jahren war das schon so, dass der Kostendruck in so einem Haus und Personalkosten sind ja nun einmal enorm, wirklich brutal zum Teil ist. Also viele Magazine wurden schneller geschlossen, als sie quasi an den Start gebracht worden sind und so weiter und so fort. Wie war das für dich, dann nach Hamburg zu kommen und in diesem Gruner und Jahr, in diesem riesigen Verlag zu arbeiten?
Also Gruner und Jahr war sozusagen das Haupthaus und ich war bei Territory angestellt. Also Territory ist sozusagen 100%iges Tochterunternehmen von Gruner und Jahr und das war der ganze Bereich Corporate Editing. Also wir haben das DB Mobil Magazin. Dafür waren wir verantwortlich. Ich hatte eine Rubrik im Printmagazin, aber war hauptsächlich als Onliner tätig. Aber um die Frage zu beantworten, das habe ich eher im Laufe der Zeit erst so ein bisschen mitbekommen, weil das war ja gar nicht so meine Intention, das rauszufinden. Das hat man eher am Rande so mitbekommen und Und in der Tat, also so wie du es beschreibst, ich bin ja noch nach wie vor manchmal noch in Austausch mit früheren Kollegen, ist dieser Kostendruck immens und darf man nicht unterschätzen. Und tatsächlich wurde das Printmagazin auch eingestellt wegen der Papierkosten. Also im Zuge des Ukraine-Konflikts haben sich die Papierkosten ja auch extrem erhöht, sodass sich das Verlegermodell dann auch nicht mehr gerechnet hat. Also das war dann, also für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und aber ist immer die Frage, was will die Geschäftsführung? Online war halt eher so was Stiefmütterliches, so das läuft mal so nebenbei, weil die Umsätze, die wir generieren aus dem Verlegermodell, sind so groß und aus dem Online-Bereich sind die so klein. Deswegen konzentrieren wir uns auf das Verlegermodell, war immer das Argument. Was ja okay ist, ist es halt der strategische Ansatz. Aber es ist halt, sag ich mal, kurzfristig gedacht, meiner Meinung nach.
Okay, jetzt hast du in dem Haus gearbeitet.
Ja.
War das denn, also jetzt nicht positiv oder negativ gemeint, aber war das dann wirklich ein sehr, sehr stressiger und auch ein enormer Arbeitsdruck, der dann quasi auch auf einen zukam, weil man als Editor natürlich liefern, Deadline. Oder ging das zu deiner Zeitpunkt noch ganz okay?
Also der Output, den ich generiert habe, der war schon groß, aber dadurch, dass ich sehr gut organisiert bin, war das immer gleichmäßig verteilt. Also ich hatte, ich hatte feste Deadlines. Im Abschlussgespräch erinnere ich mich auch noch an meinen Textchef, der meinte, in den 2 Jahren, wo ich da war, war ich der Einzige, der keine Deadline gerissen hat bei dem Printmagazin. Und einmalig in der Geschichte, meinte er, weil ansonsten das anscheinend öfter passiert ist. Also ich würde mich schon als sehr gut organisiert definieren und deswegen halte ich mir sozusagen den Arbeitsablauf auch relativ schlank. Aber ich habe gut zu tun, aber es ist jetzt nicht so, dass es super, super stressig ist. Es gab natürlich auch Momente, wo es stressig war, aber ich fand es im Großen und Ganzen schon okay. Also man konnte es abarbeiten, auf jeden Fall.
Als Jurist lernt man relativ früh ein wichtiges Wort, Fristverlängerung. Ja. das aber nur so am Rande. Aber zu welchen Themen hast du denn da so geschrieben?
Unterschiedlich. Also natürlich, also ich hatte im Printmagazin hatte ich eine Rubrik, die nannte sich mein liebstes Stück Deutschland. Das war eher so, also Orte in Deutschland, wo ich dann auch Interviews geführt habe von Leuten, die Fotos eingereicht haben. Das war eher so erzählerisch, ein bisschen malerisch vielleicht auch, romantisch. Dann gab es aber auch eher so Presseinformationstexte. Es gab Social Media Postings, die ich für Facebook erstellt habe, die eher zum Engagement aufgerufen haben. Dann gab es Blogartikel, die informativ sein sollten über, bei Wagen 1 war das damals, also autonome Fahrzeuge und ähnliche Themen. Also sehr breit gefächert, so wie das als Redakteur ja eigentlich üblich ist, dass man sehr viele Themen behandelt.
Okay, also da noch nicht so auf die Technikthemen festgenagelt, sondern so quer durch den Garten quasi.
Ich hatte schon immer einen Fokus auf Technikthemen. Also ich war immer so ein bisschen, zum Beispiel Blockchain habe ich relativ früh auch versucht, auf die Agenda zu setzen. Leider erfolglos. Also das Thema
KI. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Also das KI-Thema auch natürlich habe ich versucht zu positionieren, aber auch leider nicht mit Erfolg. Es ist ja immer eine Kulturfrage.
Deswegen. Ja. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen die Brücke ins Hier und Jetzt zu bringen. Also viele Leute da draußen kennen ChatGPT jetzt seit, weiß ich nicht, roundabout 2 Jahren. Aber was vielen nicht bewusst ist, in journalistischen Häusern, insbesondere in den USA, aber zum Teil auch bereits in Europa und auch in Deutschland, wurden solche Textgenerierungs-, also das GPT von ChatGPT, schon viel, viel früher eingesetzt, um automatisiert journalistisch klingende Texte zu generieren. Hattest du damals bei Gruner und Jahr damit schon Berührung oder war das noch zu früh?
Also ich hatte bei Gruner einen Vortrag mir angehört. Bei Gruner und Jahr im Haupthaus gab es so ein schönes, ja, wie so eine Art Auditorium, da ist auch eine Bühne. Da gab es einen Vortrag zu dem Thema künstliche Intelligenz. Das habe ich bei Gruner mitbekommen. Und ansonsten habe ich diese Schreibassistenten, von denen du jetzt erzählt hast, bei der Social Media Week 2017, da habe ich die kennengelernt, da habe ich Kontakte geknüpft. Und da war ich auch baff. Also das war wirklich so das erste Deep Dive, das ich hatte. wo ich mir dachte, warum nutzt man das heute noch nicht? Warum ist das noch nicht im Workflow? Es war sehr konzeptionell, es war theoretisch, es war aber nicht im Alltag von uns Redakteuren. Das hat mich halt sehr gestört. Das habe ich auch rangetragen an die Geschäftsführung, aber ich habe einen Maulkorb bekommen, auf Deutsch gesagt.
Ja,
also cool, das war nicht relevant.
Der Prophet im eigenen Haus ist ja bekanntlich nichts wert, sondern da muss ein externer Berater kommen, der einen vierstelligen Tagessatz hat.
Ja.
Guter Tipp. Aber auf der Seite bist du ja dann heute jetzt. Nein, aber Spaß beiseite. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du dich auch angefangen hast, wo du ja heute auch maßgeblich tätig bist, wie dann dich mit dem Thema KI zu beschäftigen?
Also genau, also ich habe das versucht ranzutragen an die Geschäftsführung, bin damit gescheitert und habe dann für mich gesagt, okay, dann mache ich das für mich weiter, weil ich hatte ein persönliches Interesse an dem Thema. Das heißt, ich habe mich neben dem normalen Tagesgeschäft mit solchen Themen beschäftigt, weil ich da das Potenzial gesehen habe und die Zukunft auch da drin gesehen habe. Deswegen habe ich das weitergeführt und das lief aber eher so nebenbei, so am Plätschern und richtig investiert auch mein eigenes Geld, meine eigene Zeit erst 2020, als ich mich selbstständig gemacht habe. Dann war ich sozusagen frei, diese ganzen Tools selber auszuprobieren, zu testen. Und dann fing das Ganze erst so richtig an. Also das war ja auch noch relativ, bevor ChatGPT überhaupt in aller Munde war. Es gab Schreibassistenten. Ich habe verschiedene ausprobiert, gekauft, Reviews geschrieben für Textgenerierung, für Videogenerierung, Bildgenerierung, Audioproduktion mithilfe von KI. Und ich hab selber gemerkt, ich habe eine Lücke und kann dieses Wissen auch gar nicht abfangen. Und habe angefangen, Leute aus den USA auch zu interviewen. Also ich habe dann Interviews geführt von Softwarefirmengründern. Und das ist auch so der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Deutschen. Die Amerikaner sind super proaktiv und spielen das auch sehr proaktiv, damals schon. Und die waren auch sehr, also die waren auch sehr auskunftsfreudig, wie ihre Geschäftsmodelle funktionieren, wie sie auf die Idee kamen. Und das hat mich auch sehr geformt in der Anfangszeit und mir auch sehr viel Unterstützung gegeben und den Rückhalt, um eigentlich jetzt das zu machen, was ich jetzt mache.
Ich finde das total spannend. Ich will auch gleich noch mal kurz anknüpfen, aber ich habe vorher noch eine andere Frage. Du hast gesagt, du hast dich selbstständig gemacht. Das ist ja nicht, also das ist ja das macht man ja tendenziell nicht versehentlich. Man kündigt ja nicht einen Job und sagt, so, ab morgen bin ich jetzt selbstständig. Was war für dich die Triebfeder zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht mehr angestellt beschäftigt sein, ich möchte jetzt auf eigene Kappe selbstunständig arbeiten?
Ja, also um die Frage kurz zu beantworten, Jeff Walker, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Jeff Walker ist der Online-Marketing-Guru aus den USA, der ein System geschaffen hat, PLF nennt sich das, Product Launch Formula, und ich habe diese Inhalte schon 2016, 2015 schon konsumiert. Ganz grundsätzlich habe ich eigentlich diesen Wunsch, selbstständig zu sein, seit der Zeit, als ich in China war. Da habe ich ganz viel Input bekommen über das Unternehmertum. Habe mit dem Gründerbüro in Trier während des Studiums auch sehr viele Workshops besucht. Also das war schon immer der Wunsch letztendlich. Weil, ich weiß nicht, also ich mache mich da vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, aber das Angestellten-Dasein ist für mich so die letzte Knechtschaft oder die letzte Sklaverei auf Erden, so ein bisschen überspitzt formuliert. Ich weiß nicht, ich hatte für mich irgendwann muss man sich die Frage stellen, welche Rolle willst du in dieser Welt haben? Welche Rolle willst du spielen oder ausüben? Und für mich war immer klar, ich will auf die Bühne. Ich will nicht in der ersten Reihe sitzen oder in der zweiten Reihe, ich will die Bühne für mich haben. Okay? Dann trage ich natürlich auch das Risiko, keine Frage, aber ich bin damit d'accord und damit fühle ich mich wohler, als ein Leben lang für jemand anderen zu arbeiten. Das war für mich relativ früh klar und ja.
Die provokante Frage, wir hatten das auch mit anderen Gästen, die wir hier schon mal hatten. Ich persönlich bin ja auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, glaube ich, habe ich vor kurzem nochmal recherchiert, vielleicht sind es mittlerweile sogar schon 20 Jahren selbstständig. Und viele, die so lange Zeit selbstständig sind oder aber vielleicht aber auch kurz selbstständig sind, würden sich selber als unemployable bezeichnen. Also irgendwann mal. Würdest du das dann auch von dir sagen? Also mittlerweile?
Also
nicht mehr beschäftigbar quasi.
Nicht mehr beschäftigt. Also ich kann keinen Chef mehr über mir haben. Also der mir morgens sagt, was ich bis abends zu erledigen habe. So.
Ja, würde ich sagen.
Ja, okay, gut.
Ja, ist ja eine Typfrage, ne? Manche brauchen genau das, dass irgendwo hinkommen, sagen so, jetzt habe ich das und das zu tun und abends fahre ich wieder weg und dann ist es auch aus meinem Kopf raus sozusagen. Ich mache die Bürotour zu und dann habe ich Freizeit quasi. Das ist ja bei der Selbstständigkeit nicht so trennscharf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da kann man ja nicht einfach so, egal wo, die Bürotour zu machen, sondern du denkst ja trotzdem immer auch abends auf der Couch dann irgendwie nach, ah, was habe ich morgen oder wie ist mein Cashflow oder keine Ahnung was. Ne? Man ist ja ständig drin, wenn man der eigene Chef ist, die vollen Einnahmen bekommt, aber auch das volle Risiko trägt, wie du schon sagst.
Ja, ja. Also, nee, ich könnte glaube ich nicht mehr. Wenn ich mir vorstelle, also es war, also auch vom familiären Leben her, ich meine, ich habe viel mehr Freiheiten. Ich kann meine Kids von der Kita abholen. Es ist ständig irgendwie Notbetreuung oder sowas. Natürlich gibt es Verpflichtungen, auch für mich, keine Frage, die ich nicht einfach verschieben kann, aber ich kann das drumherum orchestrieren. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile und warum ich, ehrlich gesagt, auch dann nicht mehr zurück möchte.
Man ist der Herr über den eigenen Kalender, ne? Das finde ich, für mich persönlich ist das ein sehr hohes Gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Dass mir nicht ein anderer sagt, dann musst du dann da und da sein. Klar gibt es eben, wie du schon sagst, Verpflichtungen, aber das habe ich mir dann selber eingebrockt und selber so gelegt und nicht jemand anders, ne? Genau.
Und man auch schon mal Kunden, die man für sympathisch fand und mittlerweile für unsympathisch erklärt hat. Aber das kann man ja dann selber steuern, wie man quasi noch weiter damit verfährt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, du hast dich 2020 selbstständig gemacht, war da schon Corona vorhanden sozusagen? Du hast den mutigen Schritt trotzdem gemacht oder hast du es zufällig vorher quasi geplant und dann kam dir Corona dazwischen? Weil das wäre eine schwere Zeit, sich genau da selbstständig zu machen.
Naja, ich habe es als Vorteil gesehen, weil alle wurden zwangsdigitalisiert. Das heißt, der Anspruch oder die Nachfrage nach digitalen Inhalten ist extrem nach oben gegangen. Okay. Alle waren zu Hause, alle hatten dieselbe Problematik und alle haben Content gebraucht. Deswegen.
Also klar. Okay. Also hast du von Anfang an gesagt, ich will auch das digital machen, ich will jetzt nicht in Präsenz irgendwo auf die Bühne, sondern virtuelle Bühne tut's auch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz viel auf virtuellen Bühnen. Also meine ganzen IHK-Kurse sind ja komplett virtuell. Wenn ich mich mit Leuten treffe, dann ist das tatsächlich entweder bei der IHK oder für firmeninterne Schulungen hier in Düsseldorf. Aber sonst mache ich alles remote. Ja.
Okay, gut. Gehen wir mal so verstärkt jetzt ins Hier und Jetzt. Was sind denn jetzt, wenn du jetzt quasi in den Bereich Schulungen denkst, in den Bereich Beratung denkst, in den Bereich Trainings denkst, was sind denn heute so deine Hauptthemen oder anders formuliert, was liegt denn eigentlich tagtäglich so auf deinem Schreibtisch?
Also wir haben ja die IHK-Kurse, die, sag ich mal, haben einen bestimmten Ablauf, die haben bestimmte Inhalte, die ich jetzt nicht mehr überarbeite. Es gibt Dinge, die überarbeite ich immer, aber das Thema Prompting zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Also wie gebe ich gute Prompts ein bei beispielsweise ChatGPT, um einen guten Output zu bekommen? Das ist, also für jeden ist das eigentlich ein Augenöffner, wenn die Leute in meine Kurse kommen, weil sie sich im Vorfeld gar nicht so bewusst waren, was das, also welche Tragkraft der Prompt hat bei ChatGPT. Das ist so ein großes Thema, aber überhaupt zu starten. Ja, die Frage, womit fange ich überhaupt an? Ja, das ist eigentlich so, eigentlich oftmals die am häufig gestelltesten Frage. Womit starten wir? Was machen wir als erstes? Weil die haben dann irgendwelche Vorstellungen. Wir bauen jetzt einen KI-Agenten oder sowas, sind sehr vage, aber haben noch gar nicht so wirklich recherchiert. Was gibt's denn schon in der Branche vielleicht? Das ist so ein großes Thema. Also erstmal die Recherche zu fertigen. Was gibt's bereits bei uns? Was könnten wir auch umsetzen? Was macht Sinn bei uns? Und auch so das Gefühl, wo macht KI überhaupt Sinn? Das ist auch gar nicht so gegeben, weil natürlich entweder es wird hoch gepriesen, KI-Systeme, kann alles, kann meine Wäsche waschen, kann meine Kinder von der Schule abholen, oder es wird tot geredet im Sinne von, nee, aus Datenschutzgründen dürfen wir keine KI-Systeme machen. Also jetzt müssen überspitzt die zwei Extreme und dann pendelt sich das irgendwo in der Mitte ein meistens so.
Aber das finde ich kurios, diesen Effekt, dass die Leute sagen, ja, wir fühlen das jetzt ein, alle sind heiß drauf und dann die Frage, ja, was kann das denn genau? Also, dass die Leute quasi, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen KI einführen, damit sie KI haben, aber haben sich noch gar keine Gedanken über die Use Cases gemacht. Also, was können wir wirklich damit vernünftigerweise einsetzen? Weil es ist ja ein gewisser Aufwand, das einzuführen. Ne? Zeitlicher Aufwand, du musst Know-how kriegen, du musst die Leute dafür haben, du musst das Geld dafür haben. und so weiter und so fort. Deswegen, also die Leute erstmal, den Leuten erstmal eine Idee zu geben, was geht heute, was ist total sinnvoll mit KI und was kann es eben noch nicht, was kann es nicht so gut. Ja, und wo lasst ihr am besten die Finger von? Das ist, glaube ich, kein kleiner Part, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also einer der Gründe, warum KI-Projekte scheitern, ist genau das, was du beschrieben hast, Michael. Also die Leute sind sich gar nicht bewusst, was ist der Mehrwert, der konkrete durch das KI-System, das es uns bringt. Und das Kosten-Nutzen-Kalkül ist, dafür gibt es kein Gefühl. Also wie viel kostet uns das und was bringt es uns an Zeitersparnis konkret bei uns, bei unserem Use Case? Das sind so Aspekte, die da mit reinfallen und warum KI-Projekte scheitern tatsächlich.
Ja.
Ja, das erlebe ich natürlich auch tagtäglich. Man stellt sich dann manchmal so ein bisschen die, also ein bisschen böse formuliert, würde man aber eigentlich sagen, das ist kein KI-spezifisches Problem, sondern das ist ein schlechtes Projektmanagement von den Leuten grundsätzlicher Natur, dass man sich quasi nicht über die Ziele bewusst wird, dass man nicht weiß, wo man hin will, dass man sich nicht die notwendige Expertise irgendwie besorgt oder jemanden befragt und so weiter und so fort. Okay, jetzt hast du gerade schon von der IHK gesprochen. In welchen anderen Bereichen bist du denn jetzt noch als KI-Berater, Guru, wie auch immer man das nennen mag, jetzt unterwegs?
Jetzt, du meinst jetzt abgesehen von der IHK?
Abgesehen von der IHK, genau.
Also wir haben ja Kooperation jetzt mit zwei IHKs. Einmal die IHK Düsseldorf und einmal die IHK Stuttgart. Also das sind jetzt, sag ich mal, zwei Ansprechpartner. Darüber hinaus gebe ich Vorträge vor Ort bei Schulungen oder bei Events. Ja, aktuell gibt es eine Anfrage bei einem Event bei der Messe, Düsseldorf Messe. Also ich mache Workshops, interne Schulungen. Ich halte ganz viel, sowas wie hier mache ich ganz oft Webinare, wo ich dann Schulungen anbiete. Also meine Frau, die ist im sozialen Sektor tätig. Ich habe jetzt, wir haben jetzt für März und für Mai zwei Webinare KI für Eltern. Darüber mache ich mir auch ziemlich viel Gedanken. Also mein Sohn, der ist in der Grundschule und was kriegt er eigentlich vom Bildungssystem in Bezug auf KI? Also welchen Wert hat auswendig gelerntes Wissen im Grunde genommen, wenn ich Dinge einfach ChatGPT fragen kann oder das auswerten lassen kann? Ich arbeite da auch mit dem Max Weber Berufskolleg in Düsseldorf. Da haben wir im März auch ein Event, wo ich so eine Prompting-Session mache. Also ich versuche mich so breit es geht aufzustellen und so an so vielen Tagen, Events, Webinaren wie möglich teilzunehmen, um die Leute halt auch wachzurütteln, sage ich mal, weil ich habe keine Lust auf irgendeine Digitalisierungspleite. Ich verlasse mich weder auf Politik noch auf irgendwelche Wirtschaftsverbände. Ich verlasse mich auf mein Wissen, auf mein Können und push das so stark es geht in der Gesellschaft. Das ist so mein Ansatz.
Ja, du müsstest, glaube ich, viel mehr im Schulsektor tätig werden, weil den Lehrern müsste man auch mal erklären, was das ist und was das kann und wo die Gefahren sind, aber, damit sie auch mit den Schülern mithalten können.
Ja, also bei den Schulen ist es so, also ich habe jetzt zum Beispiel das große Glück, eine Schulleiterin, die Schulleiterin von Max Weger, Berufskolleg, hat einen meiner Prompting, also meinen Video-Online-Kurs, den ich zur Verfügung stelle, hat die denn angeschaut und mich kontaktiert. Und daraus hat sich jetzt diese Kooperation ergeben. Weil natürlich, wenn die Schulleitung sagt, wir brauchen KI, die sagt selber zu mir, Jakob, ich kenne mich mit KI nicht aus, aber ich will, dass die Lehrer und die Schüler das nutzen und auf die Gefahren hingewiesen werden, dann ist das schon die halbe Miete. Das ist so, als wäre der Geschäftsführer, als wäre erstmal, okay, ich gebe das Budget frei, let's go. Und wenn die Schulleitung schon mal so aktiv ist und sagt, sie will das, dann ist sozusagen der nächste Schritt, die Lehrer zu aktivieren. Und dann ist es nur noch was Methodisches, was ich zur Verfügung stellen muss. Genau, aber das ist in der Tat, also inwiefern lernen die Lehrer denn was von den Schülern oder die Schüler von den Lehrern, das ist dann natürlich die Frage. Ja. Oftmals sind die Schüler natürlich fitter, was den Umgang mit diesen KI-Tools angeht, die sind sich aber der Risiken nicht bewusst, auch in Bezug auf personenbezogene Daten beispielsweise. Da muss man halt ein bisschen sensibilisieren und den Lehrern muss man halt grundsätzlich erstmal Einführungsveranstaltungen machen. Die haben ein eigenes KI-Tool. Das ist ein GPT-Tool, mit dem sie Unterrichtsmaterial hochladen können und dieses Tool erstellt dann neue Aufgaben beispielsweise für die Lehrer, die sie dann verwenden können im Unterricht. Also coole Sache. Und genau, im März haben wir diese Veranstaltung. Ich bin selber gespannt.
Aber das ist nach meinem Dafürhalten, also ich habe noch keine belastbaren Zahlen, aber nach meinem Dafürhalten ist diese Schulleitung dann eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, also es gibt schon ein paar Leuchtturmprojekte, sage ich mal, aber sind halt eher, würde ich auch sagen, dadurch, dass Bildungsthema ja auch Ländersache ist, ist das natürlich dieser klassische Flickenteppich, den wir dann haben, was das Thema angeht.
Ja. Ja, bei Lehrern, also bei Schulen ist es halt, ja, soll kein Lehrerbashing hier sein, aber ich habe auch schon mit, schon vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren bin ich auch für Microsoft schon durch Schulen getingelt, habe dort mit Direktoren geredet und so weiter und so fort, die also auch dort schon IT-Unterricht in die Schulen bringen wollten. Und ich habe wirklich mit Rektoren gesprochen oder Rektorinnen gesprochen, die wirklich hilflos waren, weil sie gesagt haben, ja, was soll ich machen? Ne? Da habe ich hier meinen Lehrer, der ist verbeamtet. Ich sage ihm, er soll das machen, er muss das machen oder er müsste das machen. Und der Lehrer steht einfach vor ihm und sagt, nö, habe keinen Bock drauf. Ne? Ich warte noch 10 Jahre, bis ich in die Rente gehe oder in die Pension gehe in dem Fall. Und wenn ich nicht will, dann will er nicht. Ne? Das ist halt in der Tat so ein Problem, wo wir dann auch wieder bei dem Thema sind, warum wir wahrscheinlich selbstständig sind und andere nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist das Thema Change Management. Ne? Ich meine, ich habe immer, wenn ich ein Unternehmen oder jetzt in dem Fall die Schule einteile, so, es gibt Leute, die sind neutral gegenüber dem Thema, die sagen, weiß ich nicht, juckt mich nicht, ich bin erstmal neutral. Und dann gibt es Leute, die befürworten das ganze Thema, Digitalisierung oder KI, und dann gibt es Bremser. Das ist ein klassischer Aufbau. Die Frage ist, wer überwiegt? Ja? Mhm. Und wie kann ich die Neutralen dazu gewinnen, dass die mitmachen? Ja? Das ist eigentlich die spannende Frage, mit der ich mich beschäftigen muss. Aber grundsätzlich ist das jetzt nichts Untypisches, dass man diese verschiedenen Rollen hat in einem Unternehmen oder in einer Schule. Aber mein Job als Geschäftsführer oder als Schulleiter oder Schulleiterin ist es dann, das Ganze so anzupacken, dass es umgesetzt werden kann.
Ja. Ja, absolut richtig. Klar, das ist ein Change-Management-Thema, aber in einem Unternehmen habe ich natürlich im Zweifelsfall schon noch einen etwas anderen Hebel als im öffentlichen Dienst. Das muss man einfach so sagen. Und in Schulen ist das deswegen so frustrierend. Der einzelne Schüler kann es sich ja nicht aussuchen, bei welchem Lehrer er gegebenenfalls unterrichtet werden will. Der wird einfach quasi einem bestimmten Lehrer zugewiesen. Und wenn der dann halt in die Sparte fällt, die du gerade gesagt hast, der sich derartigen modernen Technologien verweigert, dann muss er die nächsten 3, 4, 5 Jahre damit klarkommen und hat es eben dann nicht für den Rest seines Lebens gelernt, systematisch. Und der in der Parallelklasse hat es dann vielleicht gelernt. Und das macht das Ganze als Außenstehender dann, finde ich, besonders frustrierend, wenn man da in so einem Projekt drin ist. Okay, aber dazu vielleicht gar nicht so sehr ins Detail gehen. Jetzt kennst du dich ja mit dem Thema KI, AI sehr gut aus, du kennst dich in Unternehmen aus, du weißt, wie man in Unternehmen derartige Projekte voranbringt und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir mal an, nur fiktiv, ne? Du bist ein Tag König, Kaiser von Europa und könntest beispielsweise an dem KI-Gesetzgebungskonvolut etwas ändern. Ist ja alles noch relativ frisch, aber wo würdest du denn mal sagen, verdammte Axt, da wird jemand ausgebremst, da funktioniert etwas nicht, weil da quasi einfach die Gesetze, die Regeln, die Verordnungen, die Normen nicht so sind, dass das gut laufen kann.
Ich mein, Michael Rohrlich ist hier im Gespräch. Was soll ich da?
Du arbeitest ja auch damit, ne? Du kennst ja auch dann Unternehmen, die sagen, boah, wir würden ja gerne, aber Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also hörst du oft, Datenschutz bremst uns aus. Wir würden und könnten und wollten ja gerne, aber der blöde Datenschutz lässt uns nicht.
Ja, das Spannende ist, jetzt in den letzten Monaten hatte ich tatsächlich ich hatte auch ein Interview mit einer Datenschützerin, die bei mir im Kurs war. Ich hatte den Datenschutzbeauftragte in einem großen Konzern, die diese Multiplikatorenrolle hat für 20 weitere Ansprechpartner für das Thema Datenschutz. Okay, aber meine persönliche Sicht ist ja auf das Thema gefragt. Ich habe halt so zwei Herzen, die in der Brust pochen. Also einerseits der Unternehmer in mir, der natürlich den größtmöglichen Drang nach Freiheit hat und diese Gesetzestexte als ein Korsett einfach sich für mich anfühlt. Ja? Mhm. Also für mich persönlich individuell. Und das andere Herz, das in meiner Brust pocht, ist natürlich der Familienvater, der natürlich den Schutz von personenbezogenen Daten versteht, auch in Bezug auf Kinder beispielsweise. Mhm. Also das ist so ein bisschen was diese Frage so schwierig macht. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass, was die Regularien angeht in Europa, wir ein bisschen zurückschrauben könnten. Ich hatte jetzt beim letzten KI-Manager-Kurs einen Teilnehmer, der hat sich genau mit diesem Thema, also öffentliche Stellungnahmen zu beispielsweise KI-Themen. Und da hat er die Regularien, also die Gesetzestexte, einfach in Balken dargestellt in den USA, in der EU und in Deutschland. Und das waren, also das waren halt krasse Gegensätze. Also dann frage ich mich schon, okay, wie wollen wir in den nächsten 10, 15 Jahren, ich meine, ein kleines Beispiel, Sora, ja, das Videogenerierungstool von OpenAI. So, seit Wochen und Monaten sehe ich von Kollegen aus den USA schon, wie sie Sora nutzen, Videos generieren. Und ich kann das jetzt erst seit letzte Woche oder so. Ja, letzte Woche, glaube ich, haben die es freigeschaltet. Das heißt, wir haben so ein zeitverzögertes Implementieren von gewissen KI-Tools, was natürlich Zeit kostet und teilweise dann auch Geld, wenn ich das schnell umsetzen möchte. Ja. Das fühlt sich manchmal schon an wie so ein Bremsklotz. Aber trotz allem bin ich mir bewusst, dass der Datenschutz oder die KI-Verordnung natürlich den Endkonsumenten im Fokus hat und den schützen möchte. Dessen bin ich mir auch bewusst und deswegen ist es eine klassische juristische Antwort. Es hängt davon ab.
Es kommt drauf an.
Ja. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Ja, es kommt drauf an.
Ja. Ist natürlich in der Tat, das ist ja auch etwas, was wir in unseren Schulungen, glaube ich, auch ganz häufig sagen, Michael. Es ist manchmal die Frage, auf welcher Seite vom Schreibtisch ich gerade sitze. Ne? Also bin ich jetzt auf der Unternehmerseite oder habe ich jetzt die Vaterrolle an mir? Ne? Oder bin ich die Privatperson, von der ich auch nicht möchte, dass alle Daten im Internet sind? Ich möchte auch nicht, dass mein Gesicht ungefragt in Filmen verwendet wird und schon gar nicht in Filmen, die primär unterhalb von der Gürtellinie stattfinden. da möchte ich schon ganz gerne vor geschützt werden. Auf der anderen Seite will ich natürlich als Unternehmer eigentlich nicht in meinem Handeln, in meinem Tatendrang in irgendeiner Form eingebremst werden. Ja. Das ist, glaube ich, so.
Was ich immer sage, ich gehe immer einen Schritt zurück. Das heißt, es fängt eigentlich schon mit dem digitalen Fußabdruck an. Das ist immer so. Also was ist kursiert von mir im Netz? Und ich kann ja die rote Linie selber festlegen. Das heißt, gewisse Dinge möchte ich nicht, dass die veröffentlicht werden. Zum Beispiel bei den Kids, wirst du nicht finden im Netz, weil wir sagen, nee, wir wollen das nicht. Ich will nicht, dass irgend Midjourney oder so Bilder von meinen Kids benutzt für irgendwelche neuen KI-generierten Bilder. Deswegen sagen wir, okay, nö, da ziehen wir die rote Linie. Das ist aber was sehr Individuelles und das KI-Thema ist nochmal wie eine Lupe, die sozusagen dieses Problem mit dem digitalen Fußabdruck nochmal verstärkt und in den Fokus rückt. Aber prinzipiell zu sagen, wir verbieten das jetzt, finde ich dann auch schwierig.
Meine letzte Frage jedenfalls. Wie schaffst du es, dich gar quasi aktuell zu halten? Du musst ja, du hast zwar gerade vorhin gesagt, ja, so generell die Struktur in meinen IHK-Kursen, das ändere ich jetzt erstmal nicht großartig, sozusagen der Ablauf ist immer gleich, aber es passiert ja unheimlich viel. Die Technik schreitet voran, wir haben jetzt KI-Agenten, das hatten wir vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch nicht. Das heißt, auf diese Entwicklung musst du natürlich reagieren und auch was dazu sagen können, deinen Leuten was dazu beibringen können. Also wie viel Zeit nimmt es bei dir in Anspruch pro Tag so ungefähr, dich da quasi aktuell zu halten und dann auch deine Inhalte natürlich dementsprechend anzupassen? Das ist, glaube ich, schon eine Menge, oder?
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, dass man auch sagen muss, es macht mir auch Spaß. Das heißt, ich habe mir ganz am Anfang die Frage gestellt, okay, ich bin fiebrig, die Kids waren krank, Notbetreuung. Und dann kommt am Abend irgendwie ein Link von einem Kollegen aus den USA, Jakob, check mal das Tool ab. Und selbst wenn ich total flach liegen würde, würde ich zumindest mal gucken, was ist das? Was ist das? So, und diese Neugierde, die hilft natürlich immens. Das ist das eine. Das andere sind natürlich so technische Sachen. Also ich habe beispielsweise, nutze ich viel Google Alerts, um automatisch Nachrichtenmeldungen zu bekommen zu bestimmten Sachverhalten. Oder von den großen Tech-Anbietern, die Sachen verfolge ich. Ich höre relativ wenig, ich lese weniger Newsletter und höre auch relativ wenig Podcasts. Ich habe so eine Regel für mich. Ich produziere, also ein 10-1 Verhältnis. Das heißt, wenn ich eine Podcast-Folge mir anhöre, dann muss ich 10 Content-Pieces produzieren. So. Also ich bin ein Freund davon, mehr selber zu produzieren. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, okay, Jakob, KI-Agenten, was kannst du dazu sagen? Hatte ich heute früh in LinkedIn Live. Das heißt, ich gehe in den Umsetzungsmodus und sage, okay, ich organisiere selber jetzt dieses LinkedIn Live. Mhm. Und dann höre ich sehr auf meine Kursteilnehmer. Das heißt, wenn die sagen, Jakob, wir wollen was zu KI-Agenten machen, dann versuche ich das schon einzubetten und das nochmal für die nächste Session sozusagen ein Stück weit vorzubereiten. Das gelingt nicht immer, aber es klappt ganz gut.
Ja. Aber es setzt ja voraus, dass man schon Infos dazu bekommt, ja. Ne, weil man ja nicht ad hoc zu jedem Thema direkt was sagen kann, ohne Background-Wissen. Und ich sag mal, das Wissen zu bekommen, ist heutzutage ja gar nicht mehr das Problem. Also die wichtigen News, die erreichen dich ja schon über Social Media oder wie auch immer. Das wird nicht das Problem sein. Aber das zu filtern, für sich aufzubereiten und dann so aufzubereiten, dass man es auch vermitteln kann, etc., das ist ja dann die Kunst dabei sozusagen. Also ein bisschen das Ganze zu managen, ne? Also Zeitmanagement letztendlich, genau. Ich denke, das wird Großteil oder doch ein deutlicher Teil deines Tages wahrscheinlich auch ausmachen, gerade im KI-Thema, was ja sehr dynamisch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also Recherche oder das Lesen tatsächlich, aber viel auch aus Gesprächen, also in Zweiergesprächen oder Vier-Augen-Gesprächen. Da kriegt man ja auch viele Insights und oder es wird, ich habe ja auch eine WhatsApp-Community von früheren IHK-Kursteilnehmern. Die senden mir was Sachen zu und das ist dann sozusagen schon kuratiert und da weiß ich, okay, das ist spannend, auch für meine Leute. Das ist
so geht. Also Netzwerken und Austausch sind zwei wichtige Punkte, höre ich daraus.
Okidoki. Gut. Ja, mit ein bisschen Blick auf die Uhr, finde ich, machen wir jetzt langsam aber sicher einen Deckel auf die heutige Veranstaltung. Vielen, vielen Dank, Jakob, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns mal ein wenig über dich und deinen Lebensweg zu reden, wie du das geworden bist, was du heute bist, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst. Wenn du magst, darfst du gleich noch das Schlusswort reden. Vorher bedanken wir uns allerdings bei allen Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Und wir würden uns riesig über Daumen nach oben freuen. Wir würden uns über Sternchen freuen. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns hört, wird es mit Sicherheit das eine oder das andere geben. Wir freuen uns über Kommentare. Solltet ihr Fragen an den Jakob haben, dann schreibt sie bitte darunter oder schreibt uns. Dann kriegen wir das schon in irgendeiner Form miteinander kommuniziert. Man findet dich natürlich auf den üblichen Plattformen. Und damit kannst du gerne das Schlusswort reden, wenn du magst, Jakob.
Ich wollte mich erstmal bedanken. Ich fand das ein sehr schönes Podcast-Interview. Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Podcasts auch gemacht, auch als Gast sozusagen. Und ich fand das sehr angenehm, sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Einladung und auch für die Idee, Michael, von dir. Es vergeht übrigens kein IHK-Kurs, ohne dass ich dich im Kurs auch vorstelle, weil die Leute sehr, das Rechtsthema ist immer allumfassend.
Wir brauchen allen Juristen.
Ja, im Zweifelsfall, auf jeden Fall, ja. Genau.
Und keiner will uns, aber keiner kann ohne uns auskommen, das ist so.
Okay. Genau. Gut.
Als Schlusswort, ja. Ich würde sagen, für alle Zuhörer, probiert es aus. Also, es ist nichts, es eröffnet sich ein Zeitfenster für alle. Wir sind alle am Anfang, das ist so ein bisschen wie in den Anfängen des Internets, wo keiner so genau wusste, wie wird sich das entwickeln oder als das Social-Media-Thema aufkam, was ist das überhaupt? Und so ähnlich, in so einer Phase befinden wir uns aktuell auch, das heißt, sich angucken, selber ausprobieren, das ist immer mein Ratschlag, also ich bin immer ein Freund von Praxisbezug, dass man das einfach ausprobiert, statt ewig drüber zu lesen oder zu reden. Und dann zu gucken, wie können wir das für uns anwenden und zweifelsfall bei uns im Unternehmen umsetzen auch. Das ist, glaube ich, so die nächste Frage dann.
Okay. Danke für das Schlusswort. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.